Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute die Jubiläumsfolge 100 des SAK Podcast und ich freue mich sehr zu Gast Florian Leupelt von den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
Ihr hört den SAK Radio Podcast.
Dennis hier vom SAK Podcast und es ist tatsächlich soweit. Wir haben heute die Folge 100. Mein Telefon klingelt auch. Das ist mein Bruder. Der will mir wahrscheinlich gratulieren zur Folge 100. Aber mir digital zugeschaltet, natürlich zur Folge 100. Er war jetzt schon 2-3 Mal im Podcast dabei. Aber wer würde besser passen für die Folge 100 als Florian Leupelt? Sei gegrüßt.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Höltke. Und damit Grüße nach Hamburg.
Ja, das freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Es ist ja derzeit eine hektische Zeit. Wir haben Winter. Ich denke mal, die eine oder andere Heizung wird nicht warm laufen. Das heißt, du wirst auch viel unterwegs sein derzeit, oder?
Absolut. Bei uns brennt die Hütte.
Genau, deswegen nehmen wir an einem Freitag auf, Mittag, Nachmittag. Warst du heute Morgen schon unterwegs?
Ja, ich bin jetzt gerade just in time nach Hause gekommen, hab mir Kartoffelbrei, Nürnberger Würstchen und Sauerkraut reingepfiffen und hab zu meiner Frau gesagt, ich hab jetzt ein Date mit Dennis, Abfahrt. Und jetzt sitze ich hier.
Sehr schön.
In meinem 9 Grad kalten Büro.
Eieiei, das ist frisch, würde ich sagen. Ja, den lieben Gruß an die Familie und vielen Dank, dass du die Zeit dir nehmen kannst. Folge 100, es ist ja eine Menge passiert, auch in den letzten Jahren. Und hätte ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten, dass ich Richtung Folge 100 mal laufen werde mit diesem Podcast. Und ich nehme das mal zum Anlass. Ich hatte mich ja in einer Folge vorher schon mal über das Jahr 2026 unterhalten und den Ausblick mit Dennis Jäger von der SBZ. Aber Florian, wir haben ja im letzten Jahr 25 eine Menge erlebt, auch gemeinsam, einzeln, wie auch immer. Und da würde ich gerne nochmal reinschauen und würde mit dir mal besprechen, wie war denn für dich das Jahr 25? Mal ganz grob mal drüber geflogen.
Ja, also Aus Kundendienstler, Heizungsbauersicht war es ein gutes Jahr. Wir haben viele Wärmepumpen an den Markt gebracht. Die Wärmepumpen, bis auf so ein paar kleine, ich sag mal, Schwierigkeiten ab Werk. Da können wir gleich drüber sprechen. Läuft eigentlich alles reibungslos und ja, Social Media technisch, Dennis, wir rühren im selben Pott. Du weißt selber, wie es ist. Schwierig gerade, aber nicht aussichtslos.
Oh ja, gut, ich meine, die Kanäle werden insgesamt nicht einfacher zu bespielen und die Ansprüche steigen. Das Budget hat sich jetzt nicht, würde ich jetzt sagen, in den letzten Jahren dramatisch skaliert nach oben. Aber kommen wir gleich mal drauf zu kommen. Ich habe mal so eine These schon mal für dich zum Einstieg. 2025 war kein Aufbruchsjahr, sondern ein Jahr der Ernüchterung. Jetzt hast du gerade eben gesagt, für dich als Heizungsbauer war das nicht zu merken. Wenn man mal so all over schaut, kannst du mit der These gehen oder würdest du sagen, nee, das kannst du eigentlich nicht unterstreichen?
Ich glaube, das ist eine Frage des Blickwinkels. Blickwinkel der Industrie, Blickwinkel der Kundschaft oder Blickwinkel als Fachhandwerker. Aus Blickwinkel der Industrie, da haben einige gestruggelt. Definitiv, ne? Viele haben Werke aufgebaut, Werke modernisiert für sehr viel Geld, haben Personal eingestellt, um diese Wärmewende halt nach vorne zu bringen. Dann gab es den großen Bruch, ne? Dann ist es nun mal auch so, dass in Deutschland nicht gerade die Leute jetzt die Gehaltserhöhung bekommen haben, dass die Inflation jetzt ausgeglichen wurde. Das heißt, das Geld in den Haushalten ist auch nicht unbedingt da. Somit auch ein Investitionsstau in die Gebäudesanierung und damit auch in die Wärmepumpe, dadurch weniger Stückzahlen bei den Herstellern und so weiter und so fort. Wir kennen die ganze Geschichte. Im Heizungsbau selber, im Handwerk, war es eigentlich gleichbleibend gut. Ich habe jetzt schon die erste Prognose bekommen, dass diese Vorlaufzahlen, wo die Fachhandwerker jetzt 6, 7, 8, 9 Wochen im Vorlauf ausgebucht wurden, dass sie jetzt schon wieder rückläufig sind, dass wir jetzt schon wieder nur bei 3, 4 Wochen im Voraus sind. Das heißt, da auch gut für den Endkunden, dann zeitiger an den Fachhandwerker zu kommen. Ja, ich sag mal so, die goldenen Jahre, die schwinden so langsam. Zu merken ist das aber allerdings noch nicht so richtig.
So richtig im Handwerk wahrscheinlich, wie du es ja auch sagst, nicht angekommen. Aber um nochmal so ein bisschen in die These reinzustochern, vielleicht auch, wenn wir 25 singulär sehen, 24 war ja schon ein Jahr, sag ich mal, der Ernüchterung. Das war eigentlich das Jahr der Ernüchterung, weil man ja eigentlich in 23 so euphorisch gewesen ist und gesagt hat, so jetzt geht's richtig ab. Wo du ja auch schon zwischendurch gesagt hast, und da sollen wir alle stemmen. Also vielleicht eher für den Heizungsbauer sogar ein Jahr der Konsolidierung und Beruhigung, nicht so ins Feuer reingestoßen zu werden, in Anführungsstrichen. Und andersrum wahrscheinlich aber eben für die Industrie nicht die Erwartungshaltung erfüllen zu können. Das sind ja so die zwei Parameter, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber ich hatte es ja auch mit Dennis Jäger, für 26 ist das ja nicht zu prognostizieren, dass wir jetzt alle sagen, 26 wird jetzt das euphorische Jahr, wo alles abverkauft, oder?
Ich glaube, also was ich so gesehen habe, jetzt auch in der Kundschaft, dieses Mindset hat sich auf jeden Fall geändert. Also wo ich letztes Jahr noch, also in 25 sehr viel für die Wärmepumpe werben musste, dass das dann doch nicht so ein schlechtes Heizsystem ist, weil es wurde ja politisch und in den Medien eigentlich zerrissen. Der eine sagt, ist top, der andere sagt, ist scheiße, baut Gasgeräte ein und hast du nicht gesehen. Und die Unsicherheit draußen am Feld ist natürlich groß gewesen. Jetzt mittlerweile sind viele Wärmepumpen am Markt. Der Nachbar hat eine, Mensch, dann kommen wir doch mal auf ein Pfeilerbier rum. Wie läuft das? Ja, Bude ist warm. Guck mal, und ich habe nur 120 Euro Stromkosten im Jahr durch die Wärmepumpe und die Bude wird warm. Was bezahlst du für Gas? So, und dann kommt natürlich dieses Mindset, funktioniert vielleicht doch, weil auch dieses Thema, ja, brauchst unbedingt eine Fußbodenheizung. Ich glaube, das haben wir langsam ad acta gelegt, dass das nicht notwendig ist und auch Wärmepumpe im Altbau funktioniert. Und das kommt so langsam bei den Kunden an. Das heißt, du hast nicht mehr ganz so viel zu werben für die Wärmepumpe. Ist eigentlich mehr ein Beraten jetzt mittlerweile. Und das ist ja das, was wir bei den Gasgeräten auch immer gemacht haben.
Kann man denn sagen, dass die Beratung in 2025 wichtiger geworden ist als die eigentliche Installation?
Auf jeden Fall.
Und ist das auch die große Herausforderung?
Du musst den Leuten einfach die Angst nehmen, zu sagen, setzt auf ein modernes Heizsystem und ihr werdet hier schon nicht erfrieren. Also das ist ja die große Angst, dass dann die große Rechnung kommt, hier wurde Strom verballert ohne Ende und die Bude wurde nicht richtig warm, weil die Bild-Zeitung gesagt hat, das geht nur bis 45 Grad. So, ne? Das ist ja nicht Fakt, das ist ja so. Und da musst du halt beraten. Also ich sag mal so, bei einer Wartung machst du, wenn der Kunde dann neben dir steht, ich sag mal 80% Wartung, 20% Schnacken über die neue über das neue Heizsystem. Das war mal ein bisschen anders. Natürlich ist es gerade für uns Kundendienstler da draußen, wir sind ja auch nicht nur Techniker, sondern auch Verkäufer, weil wir können den Kunden ja lenken, ne? Wenn ich zu dem Kunden sage, pass auf, auch ein kleines Rechenbeispiel und da nehme ich auch KI tatsächlich zugrunde, nehme den Gasverbrauch vom Kunden, rechne mir ungefähr aus, welche Wärmelast er hat und was er mit einer Wärmepumpe sparen würde. Das könnte ich natürlich auch zu Fuß rechnen, Dennis, ja, aber ich bin jetzt auch schon fast 40, kriege ich jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz ad hoc hin. Und ChatGPT hilft mir da und der rechnet mir das genau aus, ne? Mit Wärmepumpentarif, ohne Wärmepumpentarif, wie hoch ist die Ersparnis. Was die Kunden aber lernen müssen, ist, ja, sowas rechnet sich ja nicht. Also, wenn ich in eine Wärmepumpe investiere, kann ich ja nie davon ausgehen, dass sich sowas amortisiert. Wenn ich mir einen neuen Diesel kaufe, auch wenn der neue Diesel 0,3 Liter auf 100 Kilometer weniger verbraucht, werde ich ja nie eine Amortisierung haben. Ich habe nur ein neues Auto. Ja, da müssen wir wegkommen. Also wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, ist das eine Investition in die Zukunft. Aber vor Amortisierung kann man da eigentlich nicht sprechen.
Okay.
Sollte man auf jeden Fall nicht.
Ich zitiere mal, also was heißt zitiere, aber ich nehme mal einen Teil raus. Michael Hilpert, Präsident des ZVSAK, hat im letzten Jahr nochmal, als es darum ging, wir planen, wir justieren aus, betont, dass Industrie, Großhandel und Handwerk bereitstehen, über 1 Million Heizsysteme zu modernisieren. Ich glaube, wir reden ja in diesem Jahr, ich weiß nicht, Kennzahl, ich habe jetzt vor Augen gehabt, die 200, 250.000 Wärmepumpen, dazu werden noch Gasgeräte kommen. Das heißt also, wärst du in der Lage gewesen, Florian, das Doppelte zu schieben?
Nein.
2025?
Nein.
Also jetzt mal im Ernst. Unter Umständen ist doch das, was da im Markt passiert ist, auch ein Stück weit vielleicht auch gut, beziehungsweise auch bereinigend, dass wir nicht mit dieser Geschwindigkeit vorangegangen sind, weil du kannst diese Aussage nicht bestätigen, dass das möglich gewesen wäre.
Ja, dann kommen wir irgendwann in den Bereich der Quantität und nicht mehr der Qualität. Ich habe es jetzt bei einigen Kunden schon gesehen, die sich haben Anlagen einbauen lassen durch Internetanbieter. Da kamen dann niederländische Monteure, haben dann eine Anlage reingeferkelt und das sage ich so, wie es ist. Ja, wirklich unterste Qualität. Wirklich, die waren günstiger als der lokale Fachhandwerker. Die Geräte, die da verbaut wurden und die Hydraulik, ist unter aller Sau. Also es funktioniert irgendwie wird die Bude warm, aber so richtig schön ist es nicht. Und das ist halt so eine Sache, womit wir Handwerker ja zu kämpfen haben, auch mit diesem Wettbewerb aus dem Internet. Aber es gibt da so einen Spruch, und du wirst ihn kennen, das Internet repariert halt keine Heizung. Und wenn der Monteur aus den Niederlanden kommt und die Muttergesellschaft in Dortmund ansässig ist, und das sind ja alles solche Blasen, ne? Die wachsen schnell, alles schön und gut, verkaufen ihre Wärmepumpen und 3 Jahre später googelst du die Firma, gibt's nicht mehr. So, was passiert mit dem Service? So, in dem Fall ist eine Toshiba-Wärmepumpe da reingekommen. Toshiba oder Mitsubishi? Müsste ich jetzt lügen. Asiatisches Produkt, aber gibt's auch in Deutschland zu kaufen, alles gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist im Falle einer Störung, Dennis? Da müsste ich eigentlich einen Fachhandwerker haben, in meiner unmittelbaren Nähe, der nicht aus Dortmund angereist kommt, weil auch das werden die sich bezahlen lassen, wenn dann einer kommt. Ja, so eine Anfahrt Hannover-Dortmund ist sportlich gesehen, was würdest du sagen, 2 Stunden. Bisschen drüber.
Hannover-Dortmund, ja.
So. Meiner Meinung nach hat er für diese Anlage, die er da reingeferkelt bekommen hat, zu viel bezahlt. Sie war zwar günstiger als beim Fachhandwerker, auch meine Firma hatte da ein Angebot abgegeben. Wir können natürlich aber auch nicht konkurrieren mit ausländischen Monteuren. Wir haben ein ganz anderes Lohngefüge mittlerweile in Deutschland. Ja, wir sind hier in Niedersachsen in der höchsten Lohngruppe bei 26,18 Euro Stundenlohn. Da lecken sich andere Länder echt die Finger nach. Das gibt's da nicht. Natürlich, und das ist ja noch ein großer Punkt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir Fachhandwerker langsam mal so richtig gutes Geld verdienen, weil jahrelang, noch vor 10 Jahren, waren 13,50 Euro war schon als Monteur mit 2-3 Jahren Berufserfahrung war noch State of the Art. Ja, da bist du als Obermonteur auf dem Bau mit 18, 19 Euro die Stunde rumgerannt. Mit 25 Jahren Berufserfahrung. Klar. Da sind wir jetzt weg. Ne? Kannst du natürlich nicht mehr konkurrieren. Jetzt ist es so, die Anlage läuft nicht richtig. Auch wieder so typisch, weißt du, eine Anlage da unten eingebaut. Keine richtige Beratung, keine Heizlastberechnung. Da sind noch alte Rippenheizkörper drin gewesen, die in Nische eingebaut sind. Also für eine Wärmepumpe. Also kein vernünftiges Heizsystem im Haus. Und jetzt kommt natürlich der Fakt, jetzt haben sie da eine 12 kW Wärmepumpe und wenn der Kunde jetzt meint, das Haus zu sanieren, das heißt die Nischen rausziehen, die Heizkörper vor die Nische setzen, Hocheffizienzheizkörper, dann ist diese 12 kW Wärmepumpe zu groß. Und vielleicht hast du es ja schon mal gehört, was mit einer zu großen Wärmepumpe passiert, sie fängt an zu takten, der Verschleiß nimmt zu und so weiter und so fort. Und das berechnen die alles einfach nicht mit. Wir haben eine Wärmepumpe eingebaut, die haben Umsatz generiert. Die haben auch 3 Tage für eine Wärmepumpe gebraucht. Also in 3 Tagen kriegen wir keine Wärmepumpe realisiert. Ne? Das kriegen wir in der Firma nicht hin. Also so eine Wärmepumpe mit Außengerät, Fundament, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher, komplette Verrohrung, Heizventile wechseln, auch da wieder, auch weißt du, der Kunde hat eine Förderung bekommen, aber die Förderung ist ja auch dran gekoppelt, dass du einen hydraulischen Abgleich machst, Dennis. Jetzt wurde dieser hydraulische Abgleich da aber nicht durchgeführt. Eigentlich ist das Förderbetrug, weil der hydraulische Abgleich ist, um die Förderung zu bekommen, zwingend erforderlich. Punkt.
Ja.
Tja, was willst du da machen?
Und das ist sicherlich etwas, wo man eben auch sagen muss, wenn du dann auf die Endkunden schaust, das sind dann die, sag ich mal, am meisten drunter leiden, so, und die dann natürlich auch den Nachbarn, da bist du wieder bei dem Thema Nachbar, der dann erzählt, ja, meine Wärmepumpe funktioniert überhaupt gar nicht und okay, wenn das nicht da, also kann ja auch mal der Einzelfall sein, in Anführungsstrichen, aber insgesamt spricht es ja dafür, dass zum einen die These vielleicht nicht belegbar ist und dass nur mit Ressourcen möglich gewesen wären, die dann in der Qualität das Ganze nicht gehalten hätten. Und dementsprechend können wir unter Umständen froh sein, dass wir diese Qualität derzeit, und das ist vielleicht wieder der beruhigende Faktor für den Endkunden, derzeit wird Qualität eingebaut. Punkt. Flächendeckend.
Richtig, weil es am Ende des Tages auch einfach teuer wird. Weil wenn so eine Wärmepumpe, so ein Wärmepumpensystem, wenn es nicht gerade Split ist, selbst bei Split gibt es ja einen Heizstab, aber bei einer Monoblockanlage ist ja so, wenn das Ding auf Störung draußen geht, weil zu wenig Wasserdruck, die Anlage wurde nicht gespült, Magnetit, die Filter sind zu, der Verdampfer, keine Ahnung, irgendwas passt da draußen nicht, dann verriegelt diese Anlage und dann geht der Heizstab an. Und der Heizstab hat 3, 6 oder 9 kW und der hat eine Effizienz von 1:1. Und wenn du mal eine Woche mit einem Heizstab heizen musst, Dennis, da wird dir warm ums Herz, wenn du deine Stromrechnung bekommst. Das heißt, es wird am Ende des Tages auch sehr teuer für den Kunden, wenn so ein System nicht vernünftig eingebaut ist und andauernd auf Störung geht. Ich will mich nicht freisprechen. Auch wir haben schon eine Anlage eingebaut, die ging dann auch 3 Tage später auf Störung, wurde dann mit einem Software-Update behoben. Ja, das war eine Software-Geschichte, konnten wir letztendlich auch nichts für. Aber das ist halt so eine Sache. Und wenn du dann den Fachhandwerker nicht um die Ecke hast, dann hast du halt das Problem. Und wie gesagt, wir wollen oder wir stehen für Qualität im Fachhandwerk und Qualität dauert nun mal. Und das ist halt das Problem, weswegen wir dann auch nicht 300 Wärmepumpen im Jahr einbauen können, mit einem normalen Betrieb. Also mein Betrieb hat jetzt 9 Monteure. Damit kriegst du halt ja 1, 2 Wärmepumpen die Woche hin.
Ja,
das geht. Aber wir haben ja auch noch andere Aufträge. Wir können ja nicht das ganze Personal binden, nur um da Wärmepumpen in die Welt zu bringen, weil wir haben noch unsere Ölkunden, wir haben unsere Gaskunden, da geht mein Speicher kaputt, hier muss mal was gemacht werden, Neubausektor, auch da brauchst du Personal für, von daher schwierig.
Genau, und der Neubau hat ja auch nicht so angezogen, dass man jetzt sagen würde, alles klar, dadurch hat man signifikant in 25 eine Kennzahl bauen können, die anders ist. Ich nehme vor allen Dingen jetzt mal so die großen, bolden Aussagen in 25. Ne? Ich habe jetzt den Herrn Jens Wischmann, Geschäftsführer vom VDZ, und der sagt, oder hat in 25 gesagt, SAK-Branche unter Druck, ja, aber es zeigt sich eine erste leichte Stabilisierung. Also wenn ich das höre und rückblickend drauf schaue, würde es ein Stück weit das bestätigen, was wir gerade eben auch schon hatten. Stabilisierung, ja, okay, haben wir hinbekommen. Du sagst auch, ja, wir laufen eigentlich einigermaßen safe. Die Hersteller haben auch Absatzzahlen, das ja auch im letzten Podcast mit Dennis Jäger, wo man sagt, so, ja, es sind signifikante Steigerungen der Wärmepumpenabverkäufe, aber nicht das, was man eigentlich mal geplant hat auf Grundlage der Aussage Politik, was wollen wir jetzt hier eigentlich machen. Aber jetzt mal im Ernst, und da hörte ich eben schon so ein leichtes Störgeräusch raus, hätte das die Industrie stemmen sollen müssen, was prognostiziert war, wäre das, und wir sprachen gerade über mal Qualität bei der Installation, jetzt gehe ich mal Richtung Qualität des Produktes, mal Frage an dich, These, vielleicht auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, die Hersteller können jetzt vielleicht mal weghören, aber wären die dazu überhaupt in der Lage gewesen, die Qualität auch so in Gänze zu halten?
Ich hatte da gerade ein Gespräch mit einem Außendienst einer sehr großen Heizungsherstellerfirma. Und zwar geht es ja aktuell darum, es ist ja ein Wetteifern. Jeder Hersteller versucht das neueste und das tollste und das schönste Gerät. Aktuell ist ja ganz groß im Rennen, dass bei R290 die Schutzbereiche verkleinert werden können. Weiland hat mit der Aerotherm Plus gerade ein Gerät auf den Markt gebracht, wo die Schutzbereiche, die man sonst hätte einhalten müssen, von Fenstern, von Gebäudeteilen oder Zündquellen oder sonst was, Zündquellen ausgenommen, da musst du trotzdem Abstand halten. Aber so diese Schutzbereiche, und jeder, der eine Wärmepumpe schon mal geplant hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist ja jetzt gerade so der Weg, wo vieles hingeht. Du hast natürlich von der Entwicklung bis auf den Markt, bis Marktreife nicht mehr die Zeit wie noch vor dieser ganzen Geschichte, weil du musst jede ISH, musst du was Neues auf dem Markt haben. Ja, sei es ein anderes Design, die muss noch leiser sein, kompakter, schöner, effizienter oder sonst was, und vieles wird auf dem Feld getestet. Mhm. Ja, also diese Zeiten, wo wirklich Feldtests richtig gefahren, das gibt's heute immer noch, aber wo so ausgiebig gefahren werden, gibt's heute nicht mehr, weil es einfach just in time ist und die müssen halt gegeneinander buhlen. Ich meine, wir haben's, glaube ich, in der Branche mitgekriegt. 2025 war ja auch in der Industrie ein schwarzes Jahr. Es gab auch viele Entlassungen. Mhm. Ja? Es wurde hochgepokert, es wurde viel ausgebaut und es mussten auch Federn gelassen werden. Leider Gottes, ne? Weil halt diese Stückzahlen, die prognostiziert wurden, einfach nicht abgefragt wurden. Wo soll es dann aber auch herkommen, Dennis?
Ja. Ja,
so eine Wärmepumpe-Installation, selbst mit Förderung, kostet immer noch ein Schweinegeld.
Zu teuer,
und,
Fragezeichen?
Das musst du dir erstmal leisten können.
Findest du sie, also nochmal aus deiner Sicht, ist es zu teuer?
Ich find's unter Umständen zu teuer, ja.
Okay.
Ja. Man darf sich ja nicht überlegen, und das wissen wir viele Kunden nicht, wie lange es Wärmepumpen schon gibt. Was würdest du sagen, wie lange gibt es Wärmepumpen schon? Wann wurde die erste Wärmepumpe eingebaut? Schätz mal.
Also, wie gesagt, Dänemark ja schon super lange in den Häusern eingebaut. Dementsprechend, lass mich tippen, ich tippe mal 71.
Falsch. 73, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich glaube 73 hat Bosch die erste Wärmepumpe in Serienreife, aber die erste Wärmepumpe wurde 1935 in Genf eingebaut für die Beheizung des Genfer Rathauses. Da haben sie aus dem Genfer See quasi die Wärme für die Wärmepumpe gezogen.
Okay.
1935.
Dann war ich doch weiter.
Das erste Patent, also die Funktion einer Wärmepumpe, ist schon in 1800 irgendwann. Ende des 1890 ist es, glaube ich, das erste Funktionsprinzip einer Wärmepumpe auf ein Blatt Papier geschrieben worden. Mhm. Das ist keine neue Technik. Das ist, weiß Gott, keine neue Technik. Und du bist ja jetzt auch schon in einem Alter, wo man sich so in den 90er, Anfang 2000er zurückdenken kann. Kennst du noch diese Geschichte mit den DVD-Playern? Wo so ein DVD-Player am Anfang Schweinegeld gekostet hat?
Naja, das ist ja genau das sind ja die Erfahrungswerte, die wir und die Generation, die vielleicht auch dieses Geld ausgeben will, ja auch haben. Dass Technik irgendwann günstiger wird. Das ist ein ganz normaler Zyklus.
Normalerweise reguliert sich ja der Markt ja nach Angebot und Nachfrage. Ja. Wir hatten ja mal eine ganz große Nachfrage und das Angebot war niedrig, weil halt die Kapazitäten in der Industrie nicht da waren. Wir hatten Wärmepumpenlieferzeiten noch und nöcher, wirklich, noch und nöcher. Das haben sie natürlich alles aufgeholt. Jetzt ist der Markt gesättigt. Wenn ich dir heute eine Wärmepumpe bestelle, hast du sie Montag auf dem Hof stehen. Mhm. Das heißt, die Lieferzeiten sind da. Jetzt müsste ja eigentlich, weil die Lieferzeiten sich so radikal drastisch reduziert haben, könnte man jetzt eigentlich von einem gesättigten Angebot ausgehen, seitens der Industrie. Wenn jetzt genug Material rumsteht, müsste doch eigentlich der Preis sinken, damit dieses Material auch an die Leute kommt. So reguliert sich doch der Markt, das ist doch immer so. Habe ich viele Gebrauchtwagen auf dem Markt, ist der Gebrauchtwagenmarkt günstig. Habe ich wenig Gebrauchtwagen, und das hatten wir ja 2023 auch, ich habe mir da ein Auto kaufen müssen, war die größte Scheiße, sage ich wie es ist, musste ich richtig viel Geld bezahlen, weil es einfach keine Gebrauchtwagen mehr gab, wegen dieser Chipkrise, weil irgendwie diese ganzen Außenhändler oder Außendienstautos nicht mehr in den Markt geschwemmt wurden, weil irgendwelche Keyless-Go-Schlüsselplatinen oder irgendein Scheiß gefehlt hat. So. Und das sehe ich in der Industrie irgendwie nicht, dass das signifikant günstiger wird, auch für den Kunden. Böse Zungen behaupten, und man möge mich dafür auch steinigen, die Förderung macht natürlich viel weg. Ne? Also am Ende des Tages, wenn ich meine 50, 55 oder vielleicht auch 70% Förderung kriege, dann ist es für den Kunden ja erschwinglich und günstig. Aber ich finde, dass auch die Industrie, weil die Fertigungsprozesse werden ja auch immer optimiert. Und die sind ja auch dabei, die Prozesse immer günstiger zu machen, weil du möchtest ja Stückzahlen verkaufen. Aber ich sehe nicht, dass da irgendwie jetzt gerade so ein Rückgang ist, auch was die Anschaffungskosten für so eine Wärmepumpe angeht.
Mal hypothetisch. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ja unter Umständen auch die Wärmepumpenhersteller miteinander sprechen. Ja, die sind ja nicht komplett isoliert. Und ich die Politik dazwischen auch noch sehe, die halt sagen, das haben wir irgendwie, und das hat ja nun mir ja nun auch Daniel Föst klar bestätigt, die haben es ja richtig verkackt, in Anführungsstrichen, politisch, ja. Also das ist ja auch etwas, was er sehr forsch in dem Podcast auch gesagt hat. Also nochmal, die kennen sich. Und die Politik steckt auch noch dazwischen. Und wir haben die Situation, wie sie Florian Leupelt beschreibt. Eigentlich haben wir genug Produkt, das ist auslieferbar und so weiter und so fort. Aber wir haben einen Fakt, wir haben die Verunsicherung. Ja. Und wir haben aber letztendlich auch so ein bisschen das Thema, wir wollen Geld verdienen, gar keine Frage. Denn da stellt man sich ja zwei, drei Fragen. Müssen wir jetzt günstiger werden? Also wir haben Forecast gemacht, wir wissen, wo wir hinwollen im Geschäftsjahr. Ist das dringend notwendig? Weil wenn du erstmal runter bist mit dem Preis, dann wird es halt kompliziert, es wieder anzuziehen. Und gleichzeitig, jetzt stelle ich mir es halt so vor, gibt es eine kleine Teams-Telco, ja, Politik. Also nur mal hypothetisch, ja, hypothetisch. Und treffen sich und sagen, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt ja eigentlich die Möglichkeit zu schieben. Wollen wir die Preise günstiger machen? Und dann sagt unter Umständen einer in der Runde, vielleicht auch politisch gesehen, das machen wir nicht. Weil das würde ja genau in das einzahlen, was eigentlich seit mehreren Jahren propagiert wird. Ja, ja, viel zu teuer, macht gar keinen Sinn. Warte mal ab, die Pumpe wird günstiger. Ist das nicht eigentlich jetzt auch durch diese politischen Verstrickungen, in Anführungsstrichen, oder die Problematik, die da aufgebaut worden ist, jetzt andersrum Problem zu sagen, wir können aktuell gerade gar nicht günstiger werden, auch wenn es eigentlich für den Endkonsumenten und für unser Ziel, das wir haben, das Richtige wäre?
Tja, soll ich jetzt so sagen? Ich enthalte mich.
Naja, aber du wirst ja ein Gefühl haben, so ein Bauchgefühl, dass du irgendwie so sagst so, und dafür bist du ja am Ende des Tages auch irgendwie, ich sag mal, Häuslebauer und wohnst in Hannover und sagst so, ja, ich gucke auf den Markt ja nicht nur als Installateur, sondern vielleicht auch mal als Endkunde. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so gelaufen ist, um Gottes Willen. Und ich mache mir wahrscheinlich auch mit der These gerade keine Freunde. Sorry, ist Folge 100, hier darf ich alles. Aber also einem beschleicht das so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich in so einer Lose-Lose-Situation sind. Ja, also man könnte, aber es gibt schon wieder irgendein Regulativ, das es ausbremst. Und das war ja das, was... Und das will ich jetzt Daniel Fürst nicht in den Mund legen, aber wenn ich mir anschaue, die Aussage von ihm, Wärmewende mit angezogener Handbremse. Ja, das ist doch genau die angezogene Handbremse, wenn wir es halt nicht schaffen, ganzheitlich das Ding zu schieben.
Das ist richtig. Ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, dass wir es ja grundsätzlich schon mal auch nur 15, 20, 30 Jahre im Vordergrund verkackt haben. Weil wieso sind wir überhaupt in dieser Situation, die wir jetzt gerade sind, dass die Wärmepumpe als neues Heizsystem... Und wir haben es gerade schon gesagt, die ist eigentlich schon uralt. Die gibt's schon. Eine Wärmepumpe gibt's schon länger als Gasbrennwertgeräte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum sind wir in Deutschland, Dennis, eigentlich an dem Punkt, dass wir jetzt erst eine Wärmewende in 2020 oder 2022 erst damit starten, wirklich auch nachhaltig Häuser zu beheizen? Warum glaubst du, ist dieser Punkt jetzt erst gekommen?
Ja, es gibt da ein ganz klares Interesse. Man wollte bisher immer Gas verkaufen. Das steht da außer Frage. Öl. Man wollte Öl verkaufen.
Lobbyismus in Berlin.
Ja, so, that's it.
So, das ist es halt. Der Staat hat natürlich an fossilen Brennstoffen auch seinen Taler verdient. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich glaube, müsste ich jetzt mal ChatGPT fragen, aber ich glaube, der Steueranteil von Brennstoffen und Treibstoffen ist nicht unbeträchtlich in der Steuer, die unser Land so umgibt. Und natürlich ist es so, dass diese Technologie, Öl und Gas einfach forciert wurde. Und es gab ja keinen Grund dafür, eine andere Technologie zu promoten, weil wir haben nur daran Geld verdient.
Klar.
Es gibt ja auch in der Kfz-Branche gibt es ja mittlerweile Dieselkraftstoffe oder auch Benzinkraftstoffe, die komplett synthetisch hergestellt werden können, ohne Anteil von Rohöl. Wird nicht gefördert.
Klar.
Gibt's einen Bericht? Da ist jemand, der hat das wirklich auch schon auf dem Papier und baut auch eine Anlage, um das auch groß herstellen zu können. Aber es wird nicht gefördert. Es wird nicht gefördert.
Ja, wir stecken da immer wieder eben Lobbyismus, wie du schon gesagt hast, politisch.
Viel Politik.
Genau, es ist viel Politik irgendwie und ein Stück weit leidet in Anführungsstrichen da dann ja der Endkonsument und das ist das, was du ja in diesen Gesprächen und wir, also das ist ja kein Gespräch, das nur wir führen, das werden ja wahrscheinlich auch Leute zu Hause führen, die sagen, was passiert da jetzt eigentlich gerade und jetzt kommt der Florian Löppel um die Ecke und erzählt mir, dass die Wärmepumpe mit dem Setting aktuell das Richtige ist. Wie gehst du eigentlich damit um, nochmal 25, die Förderung, und das ist ja etwas, was muss ich auch sagen, ich hatte so einen kleinen Aha-Effekt, dass mir klar wurde, die Förderung kann ich beantragen und sie bleibt dann ja relativ lange, ich glaube 3 Jahre bestehen. Also mein Antrag wird dann ja auch sehr zügig angenommen und es funktioniert. Nur der Florian Löppelt, der muss vorbeikommen und mit mir zusammen das Angebot schreiben. Aber da, ne, also das ist ja genau das, was dann passiert. Das heißt, du sagst, ich nenne einen Preis, der eine Gültigkeit hat für eine Laufzeit. Eigentlich ja dann theoretisch 3 Jahre. Wir wissen ja, was da so passiert ist, auch in den letzten 3 Jahren. Und der Endkonsument wäre dann, sag ich mal, aber auf der sicheren Seite zu sagen, ja, ich beantrage die Förderung, in den nächsten 3 Jahren will ich mir eine Wärmepumpe einbauen, aber eben nicht jetzt. Sondern ich will mir das Paket schon mal sichern. Hast du das erlebt, dass jemand kam und sagte, ja, ich will die Förderung, Herr Leupelt, können Sie da hier schon mal ein Angebot und so, aber ich baue gar nicht ein, oder bist du da auch so gepolt oder dein Unternehmen, in dem du arbeitest, dass sie sagen, ja, wenn du es nicht einbaust, dann mache ich es auch nicht?
Naja, das Förderthema ist ja so langsam vom Tisch. Nicht, weil es sie nicht mehr gibt, sondern weil diese Förderung ja innerhalb von 2 Tagen bewilligt wird.
Klar.
Mittlerweile ist das ja, also das war ja auch mal anders. Ich kann mich noch daran erinnern, unser angestellter Meister in der Firma, was der da hinterher telefoniert hat, um eine Aussage zu bekommen, dass wir einfach, wir haben ja teilweise schon Wärmepumpen eingebaut ohne eine Förderzusage, weil es einfach nicht voranging. Das haben sie ja zum Glück wesentlichst beschleunigt. Ja, das vereinfacht. Da muss ich wirklich sagen, hat die Bürokratie tatsächlich abgenommen.
Mhm.
Das läuft. Du kannst als Fachhandwerker die Förderantrag stellen, hast innerhalb von wenigen Tagen die Zusage, fängst an. Damit kann man arbeiten. Monatelang auf eine Förderzusage zu warten, ist eine Katastrophe. Was ich so ein bisschen die Angst habe, aktuell auch bei den Gesprächen mit den Kunden, ich will ja keine Angst machen draußen. Aber ich sage immer wieder, wenn Sie sich für ein Wärmepumpensystem interessieren, dann machen Sie es jetzt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wenn wir uns in einem halben Jahr wiedersehen, dass es dann die Förderung noch gibt. Du erinnerst dich, Förderung für Elektroautos, über Nacht abgesetzt, ohne vorher einmal irgendwen darüber in Kenntnis zu setzen. Das heißt, du hast ja gestern einen ID4 bestellt und nächsten Tag ruft die Kfz-Bude an, wo du bestellt hast, und sagt, ja, wir können ja das jetzt nochmal auslösen, aber die Förderung ist nicht mehr da.
Mhm.
Was für ein Scheiß.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich das Risiko und das ist auch das, was natürlich alle im Markt auch so ein bisschen, sag ich mal, betrachten und sagen, buh, da haben wir alle keinen Bock drauf, dass wir morgen dastehen und sagen, jetzt ist vorbei, in Anführungsstrichen.
Es gab ja in dem Fall dann noch nicht mal irgendwie, dass man das ahnen konnte. Das wurde ja einfach über Nacht beschlossen und dann war es weg.
Aber das konnte ja keiner voraussehen. Vielleicht gibt's ja auch ein Learning. Vielleicht gibt's ja ein Learning aus der Sache, dass man sagt, wir machen es jetzt in dem Bereich nicht so. Aber das heißt, wir können eigentlich für 25 mitnehmen. So, das Thema Bürokratieabbau bei Beantragung, Wärmepumpe, ist ja schon was, wir wollen ja nicht zu negativ immer sein und sagen, 25 war ein Scheißjahr, sondern
das hat funktioniert.
Sind auch gute Sachen passiert auf jeden Fall. Apropos gute Sachen.
Auf jeden Fall.
Es gab eine Messe, in 25, das war die ISH. Da waren wir ja auch zugegen. Du hast ja sogar als DJ aufgelegt. Wenn du die betrachtest, mal die Messe so im Rückblick, wie ist so dein Resümee?
Groß. War schon mal größer, glaube ich, aber was ich gesehen habe, dass viele Stände kleiner geworden sind. Also die Hersteller haben auch nicht mehr ganz so viel Budget in die Messestände gestellt. Klar, Ausreißer, Fissmann zum Beispiel, die grandioser Stand, Buderus auch, Riesenklotz, war aber auch schon immer so. Aber auch viele Hersteller, wo eigentlich immer große Stände waren, haben es ein bisschen verkleinert. Ist aber auch gar nicht schlimm. Also man muss nicht immer bigger is better machen. Finde ich gar nicht schlimm, weil so eine Messe ist schweineteuer. Ich bin Hersteller, Messebudget, da reden wir nicht über Hunderttausende, da geht's wirklich richtig zur Sache. Ist natürlich auch so eine Sache, lohnt sich das? Du warst mit der ISH, glaube ich, ein bisschen mehr im Kontakt. Wie waren denn die Zulaufzahlen für die Messe? Waren die rückläufig oder sind die gestiegen?
Nee, also auf jeden Fall positive Kennzahlen, ja, in jeglicher Form, auch was die Besucherzahlen angeht. Also das ist deutlich zu merken. Wir reden ja vor allen Dingen auch über eine Weltleitmesse. Das ist sicherlich immer noch so ein bisschen anders als bei dem, was jetzt, sag ich mal, ansteht. Das ist ja in diesem Jahr, sind es ja die Regionalmessen Nürnberg, Essen, Hamburg und auch Berlin. Aber das ist ein sehr positives Resümee gewesen, weil gerade das Thema Internationalisierung auch immer relevanter wird. Meine Beobachtung ist auch, und ich finde, dass der Hauptstand in Anführungsstrichen vielleicht auch nicht mehr die Größe hat. Jetzt muss die Messe auf dem Einhör mal weghören. Vielleicht auch nicht so kritisch, weil wenn es die Messen schaffen, so wie jetzt bei der ISH auch mit dem Festival, nochmal für eine spezielle Zielgruppe Themenfelder aufzumachen, und da gilt es ja wirklich nochmal ein großes Lob auszusprechen an die Aussteller, alle wie sie da waren. Ich will jetzt auch keinen Einzelnamen nennen. Beim ISH Festival hat man sicherlich mitbekommen, wer alles da vor Ort gewesen ist. Dieses Commitment auch nochmal an die jüngere Zielgruppe. Das finde ich in jedem Fall krass, und ich habe gestern, glaube ich, ja, gestern hatte ich einen Call mit einem Handelsunternehmen aus Süddeutschland und die haben mir auch nochmal gespiegelt. Klar war bei den Wärmepumpenausstellern eine Menge los, aber in der Halle und auf der Fläche hat es kontinuierlich gebrannt. So. Und es waren sehr, sehr viele Menschen da, und zwar nicht nur Azubis und ganz junge Leute, sondern eben auch viele andere aus dem Handwerk, die gesagt haben, Augenhöhe. Das ist eine Fläche, die es geschafft hat, absolute Augenhöhe mit dem Handwerk aufzunehmen und zu sagen, okay, weil wir haben ja häufig das Thema, da steht dann halt der Vertriebler mit seinem Anzug und Krawatte mittlerweile nicht mehr und so, und dann kommt jetzt nicht unbedingt Florian Löppelt, weil ich weiß, du ziehst ja auch mal ein Hemd an, aber das Handwerk an sich kommt auf die Messe und sagt nur, ich zieh mal halt mein Handwerksoutfit an, so, ja, oder Pulli oder wie auch immer, und dann prallen ja schon mal immer so ein bisschen die Welten auch aufeinander. Das war, glaube ich, sehr positiv zu bemerken, und ich finde dieses auch mal auf der Messe ein bisschen Gamification, ein bisschen was anderes, so mal was, auch was anderes sehen, auf Augenhöhe abholen, das, mein Eindruck, das hat tierisch funktioniert, und das hat auch, also gerade auch wieder das Thema Social Media, jetzt kommen wir gerade zu Social Media, Reichweiten und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal so all over geguckt, was ist in der Woche eigentlich passiert, und ich möchte nicht die 10 Millionen Marke bestätigen, die ich so grob schon mal errechnet habe, was Reichweiten angeht, aber wir sind auf jeden Fall 8, 9 Millionen Reichweite. Ey, zeig mir bitte einen, der das in der Branche hinbekommt. Ja, und dann ist es auch genau dieses Thema, ist der Content Creator relevant? Ist er nicht relevant? Ich durfte jetzt gerade in der SPZ ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, ich war sozusagen kontra gegen die Aussage, dass der Content Creator überbewertet ist in der Branche. Ich bin auch, du weißt, du kennst mich ja, ich bin ja sehr, auch manchmal sehr kritisch einigen Aussagen oder Ideen gegenüber, wo ich auch sage, man muss auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und sagen, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade unterwegs? Aber zu sagen, dass der Content Creator an sich völlig überbewertet ist und keine Relevanz hat, also das würde ich doch mal nicht bestätigen wollen. Ich glaube, das läuft an dir auch ganz locker runter, oder?
Das geht mir sowas von am Bobbes vorbei, ganz ehrlich. Nee, weil ich weiß, einfach weiß, wie es ist, und was auch HZBRL, wo ja ich auch zugehöre, einfach auch für ein Mindset auch in dieser Branche nach außen trägt. Ne? Also wir sind ja, HZBRL ist ja nicht der klassische Creator, wo ich jetzt eine Pumpenzange in der Hand nehme und sage, hier die neue Pumpenzange von... Ja. XY, kauf dir die. Hier, kaufen. Hast du bei mir noch nie gesehen, nee. Wirst du bei mir auch nie sehen. HZBL steht immer für Mehrwerte fürs Handwerk mit unserem Nice to Know Podcast, mit der SAK Heroes App, wo wir für die Ausbildung was tun. Und da muss ich leider sagen, könnte die Innung und der ZVSAK und die Handwerkskammern vielleicht auch mal ein bisschen was machen, weil könnt ihr auch gerne hin oder auch weghören, ist mir egal. Ich sag das jetzt einfach. Wir als kleine oder auch größte Community im deutschsprachigen Raum, was SAK angeht, haben uns quasi Geld in die Hand genommen, um Inhalte zu generieren für Berufsschulen, für Berufsschullehrer, für Berufsschüler, für Berufseinsteiger oder Quereinsteiger, um die Ausbildung leichter und besser zu machen. Kennst du aktuelle Zahlen, was so die Durchfallquote so angeht in der SAK-Branche?
Nee, das kannst du mir. Es wurde mal irgendwann im Gespräch gesagt, ich habe es gerade nicht vor Augen. Es war auf jeden Fall eine Zahl, die relativ hoch war.
Genau. Ich will jetzt auch keine falschen Informationen streuen, sie war hoch. Müsste man tatsächlich nochmal recherchieren. Aber sie war so hoch, dass es für mich eigentlich schon echt traurig war. Mhm. Weil meine Firma zum Beispiel, wir haben gar keinen Auszubildenden momentan, in keinem Lehrjahr. Mhm. Wir haben auch keine Bewerbung bekommen. Und das ist schon echt hart, ne? Weil das auch die Betriebszukunft so ein bisschen in Schatten stellt, weil es einfach nichts nachkommt. Die Monteure werden immer älter. Jetzt haben wir übernächstes Jahr wieder den nächsten, den wir in Rente schicken. Die letzten 3 Jahre sind schon 2 gegangen und es kommt halt einfach nichts nach. Und das ist schwierig. Und das erreichst du aber auch mit Social Media nicht. Weil viele meinen ja, mit Social Media auftreten, und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Pass auf. Wenn du guten Content machst als Firma oder sonst was, und darüber versuchst, Auszubildende ins Boot zu bekommen, ist das über Social Media eigentlich echt schwer, weil der Algorithmus dir da voll in die Beine grätscht. Weil was strahlt dein Algorithmus bei Instagram oder TikTok dir aus? Die Sachen, die dich interessieren. Jetzt kommen die wenigsten darauf, in ihren jungen 15 oder 16 Jahre Alter Heizungen zu googeln oder zu gucken, wie eine Heizung funktioniert. Weil wenn du etwas gesucht hast, dann weiß der Algorithmus, okay, da war Interesse, ich spiele dir mal ein bisschen Content aus. Wenn du diesen Content mehr guckst, dann wird dir immer mehr ausgespielt und so funktioniert das ja. Jetzt machen diese Firmen echt guten Content, Vögel zum Beispiel, die Vögeljungs oder ja. Lissi zum Beispiel oder Sandra Hunke, die auch viel dafür macht, dieses SRK-Handwerk auch attraktiv zu machen. Ja. Aber es wird halt den Leuten eher ausgespielt, die sich eh schon Interesse an dem Beruf haben.
Ja.
Und die sind meistens schon in dem Beruf. Jetzt willst du aber die erreichen, die noch nicht in dem Beruf sind. Das ist schwierig.
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass das auch nicht das Allheilmittel sein kann. Also Social Media kann, wäre auch hart zu sagen, wir übergeben jetzt mal Insta und TikTok die Aufgabe, die Not bei den Installateursunternehmen zu retten, dass die jungen Leute einfach sagen, so, ich möchte so werden wie Florian Leupelt. Apropos, keine Empfehlung sollte man nicht meinen.
Ist richtig. Social Media ist übrigens auch ein hartes Brot.
Ja.
Also das sieht vor der Kamera immer so locker, fluffig aus. Du kennst mich jetzt seit ein paar Jahren.
Ja.
Du weißt, wie ich auf Messe bin.
Ja.
Ich bin im Tunnel, Digga. Mhm. Ich bin sowas von im Tunnel. Es ist einfach nur Stress, weil man möchte die Community beglücken, die wollen einen auch irgendwie kennenlernen und sowas. Man hat diese ganzen Herstellergeschichten, man möchte Content machen, man macht den Podcast und hast du nicht gesehen? Also es ist richtig Schweinearbeit. Also wenn so eine Woche ISH vorbei ist,
ja,
da pennst du 2 Tage.
Ja.
Du bist fertig mit der Welt.
Ja.
Du läufst am Freitag, läufst du auf der letzten Rille.
Ich habe immer große Hochachtung auch und das auch nochmal vielleicht als Shoutout auch an die ganzen Vertriebler, die da stehen. Und teilweise unterhältst du dich mit denen und die sagen so, ich ziehe jetzt hier 5 Tage volles Brett durch. Dann setze ich mich ins Auto, mache einen Tag zu Hause irgendwie und dann bin ich schon wieder auf dem Weg Richtung irgendeinem anderen Ort, wo ich dann wieder die Produkte persönlich vorstelle. Also es ist auch brachial und ich sehe es auch so. Also ich hatte leider auch wenig Möglichkeit, danach frei zu machen, aber du hast es in den Knochen, definitiv. Und das ist auch nochmal ganz gut,
Hast du mir nicht sogar erzählt, dass du 2 Tage gepennt hast?
Nö, ich habe an dem Wochenende habe ich durchgehangen auf jeden Fall. Obwohl, ja. Nee, stimmt, ich bin danach, ja. Nee, ich war schon gut erschöpft. Aber es musste, also ich hatte eher das Gefühl, ich hätte mal jetzt wirklich 2 Wochen frei haben können. Da ging es mir genauso wie dir, zu sagen, mal wieder Akkus aufladen und dann frisch ran. Aber das...
Weil du, und das musste ich auch nochmal eine Lanze brechen, die HSN, so wie HZBL, ja auch, und das ist es ja halt, dass wir nicht diese klassischen Creator sind. Ich bewege meinen Arsch nach Frankfurt, mache ein bisschen Shake Hands und mache meine Kooperation mit den Herstellern und dann fahre ich wieder nach Hause und kann abends schön Party machen. Was HZBL, HSN, gerade auch ihr, in der Vorbereitung für diese Messe an Zeit und Nerven und Gesprächen investiert, damit das halt funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, das sieht halt keiner. Das ist so anstrengend, das ist so, weil das machen wir ja auch nur alle 2 Jahre in dem Umfang.
Ja.
Das ISH-Festival war ja riesig. Und von der Struktur her, mit diesen ganzen kleinen Satellitenständen, und hier noch eine Aktion, hier die Vilo-Pumpen-Challenge und Podcast-Box und hier auf der Bühne noch und dann die Party nach mit MC Fiddy abends und da noch die Bude abgerissen. Das mache ich übrigens nie wieder. Ich muss den nächsten Tag einen Podcast aufnehmen. Ich habe ja gehört, wie Harald Junke. Aber KI hat geregelt.
Ja,
KI, das ist so geil. Ohne Scheiß. Die KI hat meine Stimme wieder ein bisschen hochgepitcht. Das ging dann schon. Aber es ist wirklich anstrengend.
Definitiv.
Es ist wirklich anstrengend.
Definitiv.
Und deswegen ist Creator sein manchmal Fluch und Segen zugleich. Es ist schön, aber man holt sich auch regelmäßig im Social Media einen Arsch voll ab. Also was ich mir abgewöhnt habe, Kommentare zu lesen. Mach ich nicht mehr. Da wirst du depressiv. Dann nimmst du irgendwann einen Strick und hängst dich auf. Ja, weil du versuchst es wirklich fachlich soweit richtig zu machen. Und ich bin, also ich weiß nicht, ob du es gerade siehst, wir sind ja hier live in Kamera, siehst du hier irgendwie so einen Heiligenschein, dass ich alles, also viele Leute meinen ja, weil ich in eine Kamera sprechen kann und einen Podcast betreibe, dass ich der Allwissende bin. Bin ich ein Scheiß. Ich kenne nur Leute, die es wissen. Ne? Netzwerk ist alles, sag ich, wie es ist. So, und deswegen, Kommentare machen einen krank. Es gibt viele schlechte Kommentare, viel Hate. Und das darf man nicht an sich ranlassen.
Hast du das Gefühl, dass es 25 zugenommen hat? Also wir reden gerade über 25, das ist nochmal...
Es ist gleichbleibend.
Okay.
Gleichbleibend. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, ich habe ja TikTok komplett abgeschrieben. Mhm. TikTok ist für mich eine der toxischsten Plattformen, die es gibt. Und deswegen habe ich zu TikTok einfach Nein gesagt. Ich bespiele TikTok nicht mehr aktuell.
Ist ja konsequent. Hat sich denn da vielleicht nochmal kurz reingefragt, wenn wir schon beim Thema Social Media sind, sich aus deiner Sicht beim Thema Content Creator an 25 was verändert? Merkst du irgendwie eine Veränderung im Sinne von Professionalisierung beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen mehr Ellenbogen, die mittlerweile da sind? Man merkt sowas ja immer, wenn der Markt enger wird. Du sprachst am Anfang des Podcasts von, wir merken, dass alle, dass Social Media gerade das Geld vielleicht auch nicht so locker sitzt und das vielleicht auch eines der ersten Elemente ist, die weggestrichen werden. Kann man das merken? Oder andersrum vielleicht, um es positiv zu formulieren, bist du überrascht davon, dass es immer noch so freundschaftlich zur Sache geht, obwohl der Druck da ist?
Also unter den Creatoren, also man muss sagen, man hat so ein bisschen auch gesehen, die Weizen hat sich ein bisschen von der Spreu getrennt. Es sind viele Creator gegangen, ne, die dann versucht haben, irgendwie große Reichweiten zu erreichen, es dann aber irgendwie nicht geschafft haben oder die Lust verloren haben oder vielleicht auch auf Meisterschule gegangen sind und deswegen haben dann Social Media sein lassen. Die großen Creator ist ja in der SAK-Branche, die haben sich durchaus etabliert. Dazu zähle ich den Sander Hunke, HZBL natürlich, die Jungs aus Missen hier, die Vögeljungs, also die sowieso schon am Markt sich etabliert haben. Und was aber mittlerweile
auch nicht zu vergessen.
Im was denn? Schwarzkugler, ja, Michi, natürlich.
Absolutes Highlight. Ja. Also wenn man sagt, okay, wer ist sozusagen 25 vielleicht wirklich steil gegangen als Content Creator Influencer, dann ist es ja schon der Schwarzkugler, ne?
Definitiv, weil er auch einfach einen Content macht, der nicht so ist wie der Standard-Content.
Mhm. Obwohl schon sehr standardisiert. Ja. Also er ist ja schon sehr, er hat sein Format und das zieht er knallhart durch. So, ist von der Attitüde vielleicht eben anders als, sag ich mal, jemand, der am Produkt arbeitet und so, der erzählt halt Geschichten aus dem Leben.
Und das auf Bayerisch.
Ja, muss man auch wollen.
In seiner Werkstatt.
Liebe Grüße, ja.
Aber auch professionell hochgezogen. Ja, ich meine, Michi als Person an sich ist ja schon spannend und dann auch noch mit einem eigenen Kameramann, einen eigenen Cutter, der das dann auch noch professionalisiert, weil es ist schon ein Unterschied. Also wenn ich ein Video mache, schneide ich das eben selber mit CapCut oder aber du lässt es extern schneiden. Also ich habe ja auch schon Videodrehs gehabt mit anderen Agenturen, unter anderem auch euch, ihr habt ja auch schon Videos gedreht. Man sieht das schon, ob das ein Profi geschnitten hat oder ein Creator. Natürlich könnte man jetzt sagen, ist authentisch. Ja, aber so ein professioneller Look mit verschiedenen Kameraeinstellungen, wo auch der Ton dann passt und nicht einfach nur in so eine Handykamera reingegurgelt wird, das macht natürlich auch schon was aus. Und dann, ich meine, Dennis, wir beide kennen noch die YouTube-Ära als Ära. Als es mit YouTube mal angefangen hat. Diese ganze, ne, wo dann auch die Vlogs so entstanden sind. Und guck mal, wie professionell heute YouTube geworden ist. Was die Kanäle wirklich professionellen Content machen in 4K, 8K, super Schnitt, super aufgearbeitet, auch von den Themen her. Und da müssen wir nicht als Creator hinkommen, weil das ist wirklich, die machen das hauptberuflich. Mhm. Ne? Das Problem ist ja, jetzt könntest du als SAK-Creator dich auch hauptberuflich auf Social Media bewegen, hast aber nichts zu erzählen. Und du kriegst auch aus dem Markt nicht genug mit, dass das irgendwie relevant ist für Content.
Ja.
Ne? Das heißt, da ist es vielleicht noch ein bisschen verziehen, dass es nicht ganz so professionell ist, weil du musst ja irgendwie auch in der Situation sein. Ne? Hier, guck mal, was ich heute wieder erlebt habe und du hast ja nicht immer deinen Kameramann im Gepäck. Aber zur Eingangsfrage nochmal, so richtig gemerkt, dass es sich verändert? Ja, nee. Also wie gesagt, es sind welche gekommen, es sind welche gegangen und das ist aber auch normal in der Branche.
Genau. Und vielleicht ist ja auch ein bisschen der Vorteil, ich sage immer, wahrscheinlich für die Industrie, gerade die SAK-Industrie ist es eher der Nachteil, Vor- und Nachteil zugleich. Ihr seid im Handwerk und ihr seid ja tagtäglich im Job. So, ihr seid ja keine Content Creator, die nur oder Influencer, die damit nur ihr Geld verdienen, sondern ihr verdient euer Lohn und Brot im Job. Und der Rest ist dann, sag ich mal, Zusatz. Wie jemand das ausgestaltet und sagt, ich mache vielleicht nur eine 4-Tage-Woche und dafür verdiene ich halt einen Anteil noch aus diesem Content-Creator-Dasein, fair enough. Aber dieser Druck ist vielleicht nicht ganz so groß wie in anderen Bereichen, wo dann die Ellbogen noch weiter ausgefahren werden müssen. Das ist auch zu bemerken, dass ihr insgesamt, und ich gehöre ja nun nicht zur Handwerksbranche dazu und bin da am Craften, ihr seid insgesamt häufig ein bisschen entspannter und sagt dann eben, nee, also gerade, das erlebe ich bei dir ja auch, dann eben nicht. Also ich habe ja, ich bin ja Lohn und Brot und verdiene mein Geld und meine Familie geht es einigermaßen gut, wenn du nicht zu Hause bist. Okay, alles klar, den musste ich jetzt. Der guckt ja nur ganz, das ist auch wieder so abgeperlt, wenn man versucht mal so einen kleinen Hacker rauszuhauen. Egal, auf jeden Fall, aber ist dir egal. Also eigentlich ist es ja so, dass du sagst, komm, ich arbeite in meinem Job, ich verdiene vernünftiges Geld und wenn es dann dazu was gibt, wo ich sage, ja, da kann ich hinterstehen, das hattest du ja eben auch schon gesagt und das passt auch in mein Lebensablauf rein, ja. Dann mache ich so. Und das ist andersrum natürlich für die Industrie manchmal nicht ganz einfach, weil jemand vielleicht sagt, du pass auf, ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil ich arbeite und kann halt erst später. Und die Vorstellung davon, dass Industrieunternehmen ab 15 Uhr bin ich zu Hause und habe Feierabend, das ist halt schwierig mit euch, weil dann, also das sind ja die Zeiten, wo man häufig meistens erst sprechen kann. Aber apropos, und dann finde ich auch, wir sind jetzt fast bei einer Stunde, aber eine Sache muss ich noch, weil du hattest sie gerade eben auch angesprochen und das ist das, was ich glaube, was 25 ein Riesenthema war und in 26, 27 auch wird und wenn wir über Professionalisierung sprechen und über Technik, die professioneller wird und warum ist das Bild geiler und warum sind die Storylines besser, weil es KI gibt.
Weil es KI gibt. Ich benutze viel KI. Also nicht für die Videos, aber für den Podcast. Also die Shownotes werden über KI gemacht. Das Mastering wird mittlerweile über KI gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr habe ich mit unserem Aufnahmetool quasi aufgenommen und saß dann noch eine Stunde und habe diesen Podcast geschnitten. Gemastert, gelevelt, Pausen rausgeschnitten, einen Räusper rausgeschnitten. Da nimmt mir die KI richtig gerade Zeit.
Ja, definitiv. Und das ist ja das eine. Aber vor allen Dingen auch nochmal die Frage, in deinem Job, du sprachst gerade davon, eine Berechnung machst du mit KI.
Ja.
Gehen wir vielleicht ein Stück weiter noch Richtung Digitalisierung. Also jegliche Art von Software, in Anführungsstrichen, ist ja mittlerweile auch schon KI gestützt. Ja, das heißt, es kommt immer mehr KI auch in die bestehenden Softwaresysteme rein, die man halt im SAK-Unternehmen benutzt. Aber inwieweit hast du das Gefühl, dass in 25 auch in deinem Job, im Handwerk sich das Thema Digitalisierung, KI wirklich nochmal vervielfältigt hat in der Anwendung?
Auf dem Markt gibt es viele oder wurden auch viele Systeme auch auf der ISH vorgestellt, aber in der Umsetzung, da hapert es meistens und das liegt daran, dass wir in der SAK-Branche relativ, was die Geschäftsführer und die Chefs angeht, relativ alt sind.
Mhm.
Und das haben wir immer so gemacht, ist so ein Standardspruch.
Mhm.
Und selbst in meiner Firma, ich sag's wie es ist, wir haben noch das gute alte Durchschlagspapier und haben kein iPad.
Okay.
Im Kundendienst. Okay. Ja.
Das gibt's gar nicht, hätte ich nicht erwartet. Ist
mein Chef geht nächstes Jahr in Rente. Glaubst du, der setzt sich noch mit irgendeiner Software auseinander?
Hätte sein können, dass Florian Löppel so lange meckert, bis was verändert wird.
Oder? Bis er rausgeschmissen wird, ja. Genau. Nee, wir kriegen jetzt einen neuen Geschäftsführer dieses Jahr und vielleicht wird's dann, weil der ist ungefähr mein Alter und da gehe ich mal von aus, dass er sich natürlich den einen oder anderen Prozess auch optimieren lassen wird. Und das wird aber die Zeit zeigen. Und aber das ist das große Problem. Wir sind relativ alt im Handwerk, im SAK-Handwerk. Und ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass du dir in den letzten 3, 4, 5 Berufsjahren jetzt nicht noch eine neue Software. Ausnahmen bestätigen immer wieder die Regel. Guck dir Andreas Mack an, auch ein Creator, der ja so ein bisschen auch Einblicke in seine Firma zeigt. Der hat so ein geiles System, wenn da einer eine Presse aus dem Lager nimmt und geht raus, dann wird die gleich gescannt und dann musst du da so einen Dongle ranhalten und dann wird die auf dich gebucht, damit auch jeder weiß, wo. Ne, das ist
wo
natürlich
hält sich
geil.
Mein Werkzeug auf, ne? Also das ist ja genau das, dass man wahrscheinlich ja, kann ich jetzt schwer einschätzen, aber wahrscheinlich auch im Prozess ist dein Werkzeug auch immer mal weg, oder? Und dann weiß man nicht, wer es gehabt hat und gibt sicherlich viele.
Auf welcher Baustelle es liegt, ja. So, ne? Ja. Und so hast du halt eine Dokumentation, es ist digital hinterlegt und alles wird gut. Und es wird kommen. Es braucht Zeit. Gewisse Dinge brauchen in der SAK-Branche einfach Zeit. Das ist nun mal so. Wir sind halt ein Handwerk, ein altes Handwerk auch. Und nicht jeder Prozess muss ja auch optimiert werden. Weil wenn meine Bürodame, die vielleicht auch schon 10 Jahre vor der Rente ist, es seit 30, 35 Jahren mit diesen Zetteln macht und das einfach abhakt und dann auch noch die Lieferscheine kontrolliert, ob das auch gekommen ist, so natürlich geht das alles auch digitaler und auch alles schöner. Und ich würde mir auch wünschen, dass wenn ich beim Kunden die Unterschrift auf mein iPad bekommen habe, dass das als PDF gleich in die Firma oder als Datei oder was auch immer in die Firma auf die Software geladen wird, die sieht, okay, der Leubelt hat nur eine Ionisationselektrode gebraucht und eine Dichtung, kann ich gleich die Rechnung ausdrucken, per E-Mail weg und tschüss. Prozess von 2 Minuten. Handschriftlich und zu Fuß natürlich deutlich länger, aber gewisse Sachen dauern halt einfach dann ist. Und die KI, man kann sich nicht gegen wehren. Es ist so, die Geschwindigkeit der KI ist ja so das ist ja krank. Das ist ja einfach nur noch krank. Also wenn du dir KI-generierte Videos von einem Jahr noch angeguckt hast und Stand heute, dann sind ja Welten zwischen. Du weißt, und das ist ganz, ganz großes Thema, und das deswegen finde ich KI auch nicht immer ganz geil. Du weißt ja gar nicht mehr, was ist real und was ist KI generiert. Also da musst du wirklich schon Profi sein, in Social Media KI von einem real gedrehten Video zu unterscheiden. Mittlerweile. Oder?
Mir gelingt das glücklicherweise noch ganz gut, weil ich nun auch jeden Tag mit dem Kram arbeite und dementsprechend noch sehr genau sehe, wo sind die Unterschiede. Aber ich gebe dir vollkommen recht, im alltäglichen Leben. Vielleicht mal abschließend, weil Thema Digitalisierung, KI, mal so die große Frage, macht die Entwicklung, du bist ja auch Familienvater und so, von KI, einem Florian Leupelt auch Angst?
Nur was, also im SAK-Branche nicht, nein. Was die Desinformation angeht, ja.
Und so mal so Ausblick in die nächsten 10, 15 Jahre, ich meine, mit der Geschwindigkeit, mit der wir jetzt im KI-Bereich voran sind, vielleicht nicht 1:1 im SAK-Bereich, aber so in 15 Jahren, wenn du deinen Job siehst, wenn du die Systeme siehst, deutlich mehr digitalisiert, 100%ig, weil der Weg zurück wird es nicht mehr sein, wird ja auch für dich und für alle drumherum immer wieder der Anspruch sein, du musst halt mitgehen, du musst halt mitlernen. Ist das sowas, wo du sagst so, boah, ich bin jetzt irgendwie auch keine Anfang 20 mehr. Also du siehst natürlich immer noch so aus, aber
so.
Aber ist das nicht auch so ein bisschen, was einem Sorge macht? Und die zweite Frage hinterher, wenn du gerade so Familie, Kinder und so siehst und das Ganze, was jetzt so TikTok, du hast es gerade eben schon gesagt, was da so in 15 Jahren Standard sein wird und abgehen wird, macht dir das nicht also auch Sorgen?
Also nochmal zur SAK-Branche. Ich bin gespannt, was die KI, also Heizung reparieren wird nie über KI passieren. Sie kann unterstützen und das finde ich auch gut. Ne? Also Fehlercodes und Diagnosen zu generieren, da sehe ich einen großen Vorteil. Ne? Sonst hat man sich immer auf Apps gestützt. Es gibt da verschiedene Apps, die dann die allen möglichen Fehlercodes aller Hersteller irgendwie beinhalten. Das kann man gut über KI abbilden. So gut ist die KI aber noch nicht, dass sie auch wirklich mal einen Treffer landet. Also da muss noch dran gearbeitet werden, aber sie lernt ja auch täglich dazu. Also in der Fehlerdiagnose oder zum Beispiel, wenn du ein Bad planst, ich glaube, da ist KI wirklich ein Gamechanger, weil das hat auch immer sehr viel Zeit gefressen, über CAD oder diese ganzen Badplanungsprogramme dann das Bad. Gut, jemand, der das 10 Jahre lang macht, der fummelt dir das dann in einer halben Stunde hin. Aber ich glaube, da hat KI großes Potenzial in der Branche. das Reparieren, Instandhalten und in der Planung vielleicht sogar noch, dass da KI großen Einfluss nehmen wird, aber ja, das Schrauben an sich beim Kunden und diese ganze Klimbim, der da drumherum ist, das wird noch in Menschenhand bleiben. Also das Handwerk an sich, ja. Aber mit Unterstützung der KI. Und was war die zweite Frage nochmal? Achso, was wegen meiner
privat,
Kinder?
Privat, weil ich will ja auch nochmal so ein bisschen zumindest, ich mache die 5 Fragen so heute mal mit dir nicht, haben wir schon oft genug gemacht, aber wenn du da drauf schaust, was so passiert, und ich glaube Robotik, also nochmal auch als Thema, weil KI alleine ist ja immer so KI, aber wenn ich mir Robotik anschaue und was im Robotikbereich geht und was mittlerweile in Asien an Autos teilweise in diesen Dark Factories verschraubt wird, ja, wo kein Mensch mehr ist, sondern wo einfach auf Grundlage der Energie das Licht runtergefahren wird, ist so ein bisschen die Frage, wenn ich das alles so sehe, macht dir das für die nachwachsende Generation nicht auch so ein bisschen Bammel? Also ich erlebe dich immer so als Typ, der ja auch reflektiert ist und der irgendwie auch ein sehr starker Familienmensch ist, und wenn ich mir das so angucke, was sagt
ihr? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir einfach verdummen, weil wir uns einfach zu sehr auf diese Technologie stützen. Also es wird ja jetzt schon nicht mehr notwendig sein, einen Berichtsheft zu schreiben. Du weißt, im Handwerk sind wir ja eigentlich, schreiben wir ja Berichtshefte, was haben wir die Woche gemacht, dann gibt's ja noch einen Fachbericht. Das, ganz ehrlich, das wird, also wenn du schlau bist, machst du es über KI.
Ja.
Weil ganz ehrlich, aber da lernst du halt nichts bei. Dann hast du halt Copy und Paste gemacht und kannst das vielleicht auch abschreiben, aber durchs Abschreiben habe ich es halt nicht gelernt, weil ich muss ja aus meinen eigenen Erinnerungen und aus meinen eigenen Fähigkeiten diesen Bericht schreiben. Und das, denke ich mal, auch wird jetzt auch in den nächsten Jahren auch unsere heranwachsende Generation, meine Tochter ist jetzt gerade in der 2. Klasse, ich glaube nicht, dass die in der 5. Klasse, ich glaube, da wird KI schon ein großes Thema sein.
Mhm.
Recherchieren. Guck mal, was wir noch früher für Arbeit hatten, um einen Fachbericht oder eine Schularbeit in der Berufsschule auszuarbeiten. Bosi Online, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so eine Webseite vom Stil her, so irgendwann in den 90ern hängen geblieben, okay, aber unheimlich viel Fachwissen drinne. Also der Bosi, Shoutout an dieser Stelle, das ist wirklich ein Novum, dieser Typ. Und da musstest du halt noch richtig recherchieren und das zusammenfügen, und dann hast du es da halt ins Bericht oder was auch immer, Schularbeit gemacht. Das nimmt dir KI natürlich ab, ne? Wenn ich jetzt ChatGPT frage, ChatGPT, ich brauche eine Schularbeit, mach mir 2 Seiten über den COP. Erklär mir einen COP, wie wird er berechnet, aus was, so, fertig.
Ready, ja, genau. Dort
30 Sekunden.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass wir gewisse Fähigkeiten auch verlernen werden. Die wir sonst einfach so im Leben ohne eine Digitalisierung einfach so erworben haben. Aufmerksamkeit, diese ganzen Attitüden, ich glaube, das fällt in den nächsten Jahren weg.
Das kann gut sein, und wir schauen uns mal an, wie die wie dieses Jahr wird. Ich bin ganz gespannt. So, wir sind jetzt über 1 Stunde, jetzt haben wir genug gesabbelt.
Ruhe jetzt
100.
Hier.
Folge. Florian, es war mir ein Fest. Es war irgendwie ein total spannender Rückblick, weil wir ja hin und her sind und uns irgendwie alles Mögliche angeschaut haben. Sicherlich nicht so deep dive rein, wie das sich vielleicht der ein oder andere manchmal wünscht. Aber es ist so, wie es ist. Es ist die 100. Folge. Und genau, also wir hören uns dann spätestens bei der 200. wieder. Nein, das nicht. Ich glaube, wir sehen uns am Montag schon wieder, auch in Persona. Wir werden uns vor allen Dingen auch, da seid ihr auch mit HZBL ganz stark unterwegs, in Essen, bei der SAK Plus E, in Nürnberg, bei der IFA Get Nord,
in
Hamburg, das ist ja ein norddeutsches Heimspiel sozusagen, werden Herrn Leupelt und ich sicherlich mindestens auch nochmal ein Bier trinken, oder?
So.
Alles klar.
Haben wir aber noch nie gemacht übrigens, Dennis. Wir haben noch nie zusammen Bier getrunken.
Dann wird das höchste Zeit.
Aber wir haben es immer vorgehabt.
Alles klar.
Ja, gut. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Dennis.
Flo, das war mir ein Fest, wirklich. Und vor allen Dingen für die Vorhaben, die ihr habt. Da steht ja einiges in der Pipeline, auch bei der Heizungsbau aus Leidenschaft. Gerade auch das Thema nochmal Ausbildung und Besetzung von Stellen. Da ist einiges gerade, aber darüber reden wir in einer anderen Folge. Von daher, Florian, dank dir und ein hervorragendes Wochenende.
Dir auch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.